Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Sebastian, der Musiker,
Andreas, der Oli
und Christoph, der Analytiker. Herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge. Wir haben ja schon mal kurz den Teaser rausgeschickt in den Äther, um einfach mal anzukündigen, was in der ersten Folge so los sein wird, damit ihr wisst, auf was ihr euch vorbereiten könnt, was hier heute besprochen werden wird. Und vielleicht nochmal als eine kleine Erinnerung, der Papa Andreas hat das Album von Circa Waves Sad Happy mitgebracht. Das ist die Neuerscheinung der Woche. Der Sebastian hat die Überraschung mitgebracht. Das ist von Tesh Sultana Notion. Das wird auch jede Woche dann so die Kategorien sein, dass wir eben eine Neuerscheinung dabei haben, eine Überraschung. Und das dritte ist der Klassiker. Das ist das Album Hot Fuzz von den Killers. Und das werden wir dann gleich als erstes besprechen. Aber vorab vielleicht einfach mal ganz so allgemein reingefragt, wie geht's euch jetzt so in den ersten Minuten eures ersten Familienalbum-Podcasts oder unseres ersten Familienalbum-Podcasts? Ich habe ja auch noch keinen gemacht. Vielleicht das Oberhaupt der Familie zuerst.
Total aufgeregt. Also ich finde es total spannend und weiß überhaupt nicht, wie es so vonstatten geht. Und bin mal gespannt. Hoffe, dass ich nicht zu viele englische Worte in irgendwelchem Kauderwelsch-Deutsch rausbringe. Hab mir auch Texte übersetzt, war total spannend. Wird auch so die ein oder andere deutsche Übersetzung aus Google Translator, ein bisschen Werbung, dann auch als Gag zwischendrin anbringen. Aber der Sebi ist total cool, sitzt da drüber am Mischpult,
ja, oder? Genau, ich bin der Technikmensch, hab den Laptop vor mir, hab's Mischpult neben mir stehen, kümmere mich darum, dass der Ton hoffentlich gut klingt. Ich meine, Christoph, wir haben ja schon kurze Podcast-Erfahrung, oder was heißt kurz, eigentlich schon relativ lang, aber weiß ja. Man nicht, wie viele Leute uns dazugehört haben. So genau mit unserem Sport-Podcast, den wir mal eine Zeit lang hatten. Deswegen ist es für uns nicht ganz neu, außer halt das Thema, aber so die Podcast-Sache an sich, die kennen wir ja schon. Du kennst sie sowieso als Konsument ja sehr gut.
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch ein großer Podcast-Hörer. Und man muss aber sagen, der Papa hat auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Da war er zu Gast in seiner beruflichen Funktion, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. War er als Gast in dem Podcast, aber den Podcast selbst machen, ist es jetzt auch eine neue Erfahrung.
Ja, absolut. Über berufliche Dinge zu reden, ist total einfach. Musik liebe ich, aber ich bin schon teilweise wahrscheinlich sehr speziell, weil ich höre mir die Dinge erstmal an, höre dann auch in Titel manchmal Dinge, wo mich viele für verrückt erklären. Das kann auch sehr speziell werden, ich war jetzt schon mal davor. Dann gucke ich mir manchmal Texte an, lasse auch die in Deutsch übersetzen und bin da total gespannt, was ihr so denkt von meinen Ansätzen, die ich da höre.
Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt rein in die Sache und starten mit dem ältesten Album, was wir heute vorstellen werden oder über was wir heute sprechen werden. Und zwar den Klassiker, den ich mitgebracht habe, Hot Fuzz von den Killers. Ist das erste Killers-Album aus dem Jahr 2004, was auch schon unfassbar lang her ist, wenn man darüber nachdenkt. Ich war 12, Sebi, du warst 9, ja. Papa war auch noch jünger, als er heute ist.
Boah. Diskriminierung, stopp.
Und ja, kann man wirklich sagen, das war der Start von einer Karriere der Killers, die bis heute noch eine Relevanz haben. Also die treten jetzt gerade auch im Moment in Zeiten von Corona, habe ich es jetzt schon in mehreren Talkshows, sowohl in Deutschland bei Late Night Berlin zum Beispiel, als auch bei amerikanischen Talkshows, wo sie ihren neuen Lieder eben da vorstellen. Das heißt, die sind jetzt immer noch, haben eine gewisse Relevanz, sind immer noch aktiv und auch zwischenzeitlich auch als Liveband immer zu größerem Ruhm gekommen. Headline im Prinzip alle Festivals, auf denen sie spielen, waren bei Rock am Ring schon mehrmals auch als Headliner zu Gast. Ich persönlich habe sie live noch nicht gesehen, obwohl das, ja, mittlerweile sind die relativ weit oben auf meiner Live-Liste. Also ich war schon, habe viele Bands schon live gesehen, viele Träume auch erfüllt, viele Bands gesehen, auch mit euch beiden ja gemeinsam haben wir da viel schon gesehen. Die Killers noch nie und sind im Moment auf meiner To-Do-Liste im Prinzip auch noch sehr weit mit oben.
Genau, dann da kann ich mich anschließen, weil die Killers würde ich nämlich auch sehr gerne noch live sehen. Kurz so erste Berührung mit den Killers, wo ich mich dran erinnere, war, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber irgendwann, glaube ich, da gab es so einen Remix von Mr. Brightside oder sowas.
Ich meine sogar, dass der irgendwie auf dem Keinohrhasen-Sound, also nicht, dass du jetzt unbedingt den Keinohrhasen-Soundtrack gehört hättest, aber da war der, glaube ich, mit drauf oder zu dem Zeitraum
ungefähr. Ich meine nämlich, dass ich über dich irgendwie, du hast es gehört oder so, und dann habe ich da das auch mitgehört, fand das gut, das Lied. Und das war so meine erste Berührung, glaube ich, mit den Killers, eben diese Remix von Mr. Brightside. Papa, wie sieht's bei dir aus? Du
jetzt muss ich mich irgendwie
sagen, Kontakt zu den Killers gehabt?
Nee, gar nicht. Hab den Namen schon mal gehört von der Band, mit Sicherheit auch, nachdem ich jetzt das Album gehört habe. Das sind die Killers, die Mörder auf Deutsch übersetzt. Auch das Thema heiße Aufregung, Hot Fuzz, spannend. Also ich muss mich outen, ich hätte jetzt viel älter von der Bandgeschichte her gesehen. 2001 entstanden in Las Vegas, war mir völlig, ist unter meinem Radar gelaufen. Aber wie gesagt, Titel habe ich mit Sicherheit gekannt, aber die Band selbst war mir nicht wirklich ein Begriff. Also von daher musste ich mir jetzt so ein Stück weit informiere, wo die herkommen, was sie tun und spannend.
Hatten dann, glaube ich, auch die größten Erfolge, war dann irgendwie mit dem zweiten, dritten Album auch in Deutschland dann, wo dann auch Human war ein ziemlich großer Hit gewesen, auch der auch im Radio und so lief, also gehört hat es mit Sicherheit schon jeder irgendwo, irgendwann mal. Genau, aber heute geht es ja auch speziell um das erste Album, Hot Fuzz. Das haben wir alle jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge gehört, war ja auch die Hausaufgabe für euch oder für uns. Und dann vielleicht einfach mal die Frage in die Runde, wie war denn so der Eindruck von euch beim Hören? Also wie oft habt ihr es gehört? Habt ihr es in verschiedenen Stimmungen oder spruchstückhaft gehört oder in einem durch immer? Und was hat es jeweils für euch so ganz allgemein erstmal, ohne jetzt näher auf Songs oder Entwicklung im Album einzugehen, wie fandet ihr es?
Einmal komplett durchgehört und relativ schnell begeistert, weil Handmade Music, also nicht irgendwie groß Synthesizer, sondern typische handgemachte Musik, Rock'n'Roll, ich finde es gut. Habe mich auch jetzt gar nicht irgendwie stimmungsmäßig vorbereiten müssen. Das war bei einem, was heute vorgestellt wird, anders der Fall. Gehe schon mal in Vorleistung. Da guckt schon einer schräg da drüber, schräg gegenüber. Also da bin ich super zurechtgekommen. Musik gefällt mir sehr gut. Habe es jetzt auch tatsächlich beim Fahrradfahren schon gehört und finde es echt genial. Wird jetzt nicht so meine Traumgruppe geben, aber ich finde es solide gemacht. Und schöne Titel, schöne Abwechslung zwischendrin. So ein paar Highlights auch in den ein oder anderen Stücke dann auch entdeckt, wo ich überrascht war auch, was da so geboten wird. Aber solider, guter Rock'n'Roll.
Ja, genau. Eine Gemeinsamkeit haben wir. Ich habe es nämlich auch beim Fahrradfahren gehört. Das erste Mal durch.
Ihr wollt gerade sagen, ihr Sportlichen.
Wir sind halt sehr, sehr sportlich, wir zwei.
Sollen wir gleich Werbung machen für den Fahrradcast?
Erst wenn die uns Geld geben. Also wenn es hier ein Fahrradanbieter hört, gerne.
Genau. Wir bräuchten ein neues 7-Gang-Hinterrad für den Sebastian.
Korrekt. aber ich habe das natürlich irgendwann vorher schon mal komplett durchgehört wahrscheinlich. Aber jetzt so wirklich mit intensiver Betrachtung, sage ich mal, oder so bewusstes Hören habe ich jetzt auf dem Fahrrad das erste Mal gemacht und dann halt jetzt im Homeoffice nebenher immer mal wieder laufen lassen, weil es allgemein, da kommt Corona ganz gelegen für sowas, dass man im Homeoffice eben sich ein bisschen Musik nebenher anmachen kann.
Achtung, Arbeitgeber hört mit.
Sowieso, das ist okay. Und muss aber auch sagen, ein absolut solides Album, gerade wenn man bedenkt, dass es ein Debütalbum ist, dass es wirklich das erste Album von der Band ist, ist es schon wirklich saumäßig stark. Und ja, handgemachte Musik, wie schon gesagt wurde, das hört man raus und ist einfach von vorne bis hinten gut hörbar. Und
Geht mir genauso. Also ich habe es ja mitgebracht, was aber auch nicht immer heißen muss, gerade auch bei der Neuerscheinung ist es ja nicht immer eine Garantie, dass das Album einem selbst auch wirklich so gut gefällt. Ich hatte das Album jetzt auch längere Zeit nicht mehr so in der Form durchgehört. Und kann auch durchaus mal passieren, dass jemand hier was mitbringt und dann selbst nicht unbedingt ganz begeistert davon ist. Aber hat mir auf jeden Fall auch wieder sehr gut gefallen, das da durchzuhören. Und ja, ihr sagt handgemachte Musik, aber es ist auch schon ein Stück weit, fand ich, jetzt nicht so dieses ganz klassische Rock'n'Roll, reine Gitarre, so ein rotziges, sagen wir jetzt so Rolling Stones-mäßiges handgemacht. Nee, sondern schon elektronischer bisschen.
Absolut. Sind sogar relativ viele Anklänge. Und sorry, wenn ich jetzt wieder als alter Mann mit ein paar Dinge komme. Also bei Somebody Told Me, da habe ich Mr. Roboto am Anfang. Weißt du, sagt euch das was, Mr. Roboto? 80er-Jahre-Stück.
Leider
total
nicht.
Total die Anlehnung daran. Also wer Mr. Roboto kennt von den Zuhörern, vielleicht wird sich da wiederfinden. Oder auch bei Jenny Was a Friend of Mine, dieser Anfang, wie wenn ein defekter Atari zu hören ist. Also auch tatsächlich diese Elektronikelemente. Aber dann auch ganz klar Gitarre-Riffs. Und auch so dieses bei Somebody Told Me, schön mit dem Blacktron über die Seite geribbelt. Also das ist schon das Spezielle. Und da sieht man auch die Liebe zum Detail. Also nicht nur jetzt irgendwo Riffs runtergenudelt, sondern auch sich zu trauen, mal sowas einzubauen. Ja,
dass die Lieder sind an sich, glaube ich, alle extrem komplex irgendwie so vom Ding. Also es ist nicht einfach nur irgendwie Refrain, Strophe und irgendwie eine Bridge noch irgendwie mit rein, sondern es ist wirklich so viel unterschiedliche, ja, wie sage ich, Instrumente, irgendwie Geräusche, die in den Liedern mitspielen, eben auch viel dieses Elektronische, wo mit dabei ist, irgendwie so diese Synthesizer-Klänge. Und das macht sie aber auch aus. Ich glaube, das ist ja auch so dieser typische Killer-Sound irgendwie. Ja, ja.
Was später dann vielleicht auch bei späteren Alben vielleicht auch ein bisschen zu sehr überhand genommen hat. Hoffentlich jetzt beim neuen war es auch, glaube ich, ein bisschen die Richtung, die das schon angeklungen ist, dass es da wieder eher zum alten Stil zurückgehen soll. Aber genau, das ist grundsätzlich auch so ein bisschen das, wofür die Killers stehen. Was ich aber auch bemerkenswert finde, gerade auch dafür, dass es ein Debütalbum ist, ist dieser Bombast, der da irgendwie so immer so ein Stück weit mitschwingt. Das ist alles so hymnisch, so Stadion.
Ja, das klingt, mächtig alles.
Ja, genau, das klingt nicht, als wäre es für eine kleine Bühne gemacht, sondern alles schon extrem nach so einer großen Bühne. Und auch so, dass die Band aus Las Vegas kommt, klingt für mich, vielleicht weil man es weiß und das da irgendwie reininterpretiert, aber für mich hat es alles so ein Show-Element, so ein bisschen ein Tick drüber, ein Tick so künstlich aufgebläht. Aber das macht es auch irgendwie aus dann ein Stück weit.
Weil du das so sagst, das ist total spannend, weil also wenn man mal so ein bisschen nachforscht, und was ich ja getan habe, weil ich mich nicht so auskenne, also die Songidee sind entstanden in der Garage von Vanucci, diesem Schlagzeuger war es, oder Percussion-Spieler. In der Garage von dem Typ haben sie die Songideen entwickelt und haben dann sich nachts in die Uni geschlichen, in den Bandraum in Las Vegas, und haben dort geübt, und in der Zeit haben sie auch in einer Transgender-Bar abends noch gespielt, im Saschas, kennt ihr ja bestimmt alle, Las Vegas, Saschas,
klar,
Transgender kennen wir alle. Also von daher passt es gar nicht zu diesem Bombastischen, was du ansprichst, sondern ich glaube, die haben wirklich in der Garage in den alten Atari vorne, haben dann angeschlossen und gemerkt, oh, der piepst ganz nett, können wir zu Beginn des Titels einspielen.
Also insgesamt wirklich, glaube ich, für uns alle ein gutes Album. Was ich jetzt auch so rausgehört habe. Was ich bemerkenswert fand, wenn man auch nochmal so ein bisschen auf die Erfolge, die das Album auch gefeiert hat, eingeht, dass es für eine Band aus Las Vegas, aus den USA, am erfolgreichsten direkt in UK war. Also in Großbritannien hat es von Anfang an eingeschlagen. Es klingt
ultra so englisch irgendwie, so dieses. Ja. Er hat also diesen englischen Indie-Rock, ich weiß nicht, Highschool-Rock irgendwie auch so in der Art, so dieses.
Ja, Highschool Rock würde ich jetzt nicht unbedingt, höre ich jetzt nicht so raus, aber so, ich weiß, es klingt irgendwie.
Ja, aber dieses Englische,
Britpop so ein bisschen.
Genau, so
dieses
richtig.
Britpop-Element, was da irgendwie mitschwingt.
Habe natürlich mit großem Interesse sofort auf den Titel Andy, You're a Star. Logisch.
Klar.
War da total enttäuscht. Also das
ja, das stimmt.
Das ehrt mich nicht wirklich. Finde auch, das hat angefangen. Kennt ihr noch diese Moritate-Erzähler? Also ganz früher gab es ja Leute, die da irgendwelche Tafeln standen und die haben dann mit so einem Stock da vorgesungen, was alles passiert im anderen Ort, wo sie hergekommen sind. Und das ist so ein Ansatz, was ich da höre.
Wie alt war das eben? Ich wollte gerade
aussagen. Natürlich vor meiner Zeit.
Aber das klang so, als wärst du da so.
Nein, Moritate, also Mensch, ich bin eine andere Generation wie ihr, aber so hat's echt den Eindruck für mich gemacht. Einfach mal googeln, Moritate, und dann könnt ihr vielleicht das auch in dem Titel hören.
Okay.
Ja, was ich noch hier, um mal jetzt auf ein einzelnes Lied kurz mal so einzugehen, bei Everything Will Be Alright, das klingt vom Gesangseffekt, hat es ja schon so einen Marilyn Manson-Charakter, glaube ich. Und insgesamt habe ich das Lied auch als, ich habe es hier mal als tripartig aufgeschrieben. Also das wirkt so insgesamt so ein bisschen, fällt irgendwie so aus dem Album, weil das ganze Album ist so melodisch irgendwie und das fällt so ein bisschen raus aus der ganzen.
Soll ich es verraten, Sache, was bei mir steht, bei dem Titel? Weg mit.
Da sind wir uns wenigstens einig. Ja. Also ich finde, es hat schon eine Daseinsberechtigung irgendwie, aber es.
Wenn man sagt, es hat eine Daseinsberechtigung, ist das immer schon.
Ja, aber es fällt halt schon raus irgendwie bei dem Lied. Und wenn wir jetzt schon bei den schlechten Liedern des Albums sind, dann mache ich gleich noch mit dem zweiten weiter, nämlich Change Your Mind. Hat zwar so einen Mitklatschbeginn, den ich aufgeschrieben habe, wo man sich live gut vorstellen kann. Wo aber insgesamt, finde ich, irgendwie nichtssagend ist, das Lied. Ich finde, das catcht einen jetzt nicht so wie die anderen Lieder, wo er wirklich fast jedes Lied irgendwas hat, wo man sagt, oh, das finde ich richtig geil, aber bei Change Your Mind war das nicht so und Everything Will Be Alright eben auch mir so ein bisschen zu drüber.
Ist auch was, was mir insgesamt so in der, ich nenne es mal Dynamik des Albums ein Stück weit aufgefallen ist, dass die, also klar, wenn man das jetzt auch im Nachgang hört und die Lieder schon kennt teilweise, ist es so, dass einfach die ersten, ich sag mal, ersten fünf Lieder sind im Prinzip, da sind die großen Hits mit drin, da das ballert, das ist eingängig und dann hinten raus wird es schon ein bisschen schwächer.
Ja.
Das habe ich gedacht, das wäre vor allem geprägt dadurch, dass man eben da die Lieder kennt teilweise und manchmal ist es auch so, dass man am Anfang von einem Album irgendwie ein bisschen aktiver zuhört und dann das als besser empfindet. Ich hatte dann aber auch mehrere Kritiken nochmal aus der alten Zeit, wo das entstanden ist, auch gelesen, wo im Prinzip genau dasselbe wiedergespiegelt ist, wo auch gesagt wurde, dass die erste Hälfte vom Album ist genial und dann flaut so ein bisschen ab, ist jetzt nicht unbedingt wirklich negativ, aber es ist jetzt auch in der zweiten Hälfte kein Kracher mehr. Weiß nicht, ist euch das auch so aufgefallen? Oder?
Einspruch, also ich finde Midnight Show, da ist richtig Druck in dem Titel. Hat mir richtig gut gefallen.
Vor allem der Bass.
In der zweiten Hälfte sogar im Ledger drin.
Der Bass bei Midnight Show, entweder hat Muse von den Killers geklaut oder andersrum. Also das ist wirklich 1:1 eine Muse-Basslinie, wo der spielt. Und das finde ich halt richtig geil irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall, da ist eine klare Parallele zwischen den beiden, also zumindest bei dem Lied, dass da irgendeiner vom anderen abgekupfert hat oder sich eben hat inspirieren lassen, wie man so schön sagt.
Ja, das ist für mich auch so eigentlich eine ganz geile Kombination, wenn ich mir das vorstelle auf dem Festival, als Headliner und Co-Headliner, Muse und The Killers, das würde man schon richtig reinhauen. Aber bleibt wahrscheinlich nur ein Traum, das sind beide zu groß. Ich glaube nicht, dass sich da einer hinter den anderen anstellen wird und da als Vorband im Prinzip spielen wird.
Wenn die Mörder mich vorher gefragt hätte, hätte ich nur den Tipp gegeben, diesen Fischer Spooner Mix und Rough and Jam Eastside Mix, sowas macht man als Hidden Track, das man nicht hören muss. Das hat mich total genervt. Also ich fand die Titel richtig gut und wie das dann noch gekommen ist. Oh, das hat mich richtig abgenervt. Passt da überhaupt nicht rein.
Ja, ich glaube, die waren aber auch auf dem Originalalbum nicht mit drauf. Die sind ganz nur in der Spotify-Version jetzt mit drin.
War das Werbung?
Weiß ich nicht. Es gibt auch Deezer und Apple Music.
Genau. Der CD-Schrank vom Vater.
Genau.
Gut, also ich glaube, da haben wir jetzt sowohl, sagen wir ganz allgemein, als auch dann ein bisschen spezieller auf einzelne Songs schon mal ein paar Punkte besprochen. Hat jemand von euch noch irgendwie was ihm da auf dem Herzen liegt, wo er gerne noch was dazu sagen würde? Erstmal so ganz allgemein, bevor wir dann zum nächsten Schritt kommen, der Kür unserer Lieblingssongs, die dann auf die Playlist kommen, die dann ja letztendlich auch den Titel dieses Podcasts widerspiegelt. Nämlich die Playlist ist dann unser Familienalbum. Jeder wählt einen Song pro Album aus, was dann letztendlich zu dem großen Gesamtkunstwerk unserem Familienalbum wird. Wir werden es wahrscheinlich nie auf Vinyl pressen, aber wir werden zumindest als Spotify-Playlist das Ganze mitentwickeln hier gemeinsam. Aber hat vorher jemand von euch noch irgendwie was er...
Ist euch aufgefallen, dass bei Mr. Brightside ein Stück von Mozarts 9. Symphonie abgespielt wird oder
nein,
eingepflegt ist?
Nee, ich habe nur das Thema Blechstimme am Anfang, wo ich an Scooter erinnert wird. Aber Mozart habe ich das nicht gehört. Nee, ne?
Also da ist wirklich diese eine Stelle vor diesem, bevor er dieses lange I Never singt.
Sebastian, bitte immer Angabe von einer Timeline.
Habe ich jetzt gerade nicht direkt. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, es ist nach dem zweiten Refrain, also wo die Gitarre so diesen kleinen, diese kleine Melodie spielt.
Was war nochmal Refrain?
Und da ist auf jeden Fall der Anfang von der 9. Symphonie, die übrigens auch Freude, schöner Götterfunken, das hat ja jeder im Ohr, die Europa-Hymne. Ne? Und
du traust dich nicht.
Das auf jeden Fall ist da drin zu hören. Hört euch mal an, ihr werdet es dann schon merken, was ich gemeint habe.
Okay, also beim nächsten Mal mit genauer Angabe.
Wird erledigt, genau. Reichen wir nach.
Auf jeden Fall ein interessanter Fun-Fact da nochmal zum Ende.
Aber hallo.
Sehr schön. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss für die inhaltliche Besprechung. Und dann kommen wir jetzt zur... zum großen Moment. Wo fangen wir an? Wer will zuerst?
Ich.
Okay.
Ich habe als Lied, was ich am besten finde auf dem Album, ich habe lang hin und her überlegt, erst da hatte ich Mr. Brightside, habe mich dann aber heute Mittag nochmal umentschieden zum Abschlusslied Glamorous Indie Rock'n'Roll. Und es ist so eine geile Hymne irgendwie, die das Album nochmal so abrundet. Und es hat sogar so eine leicht musical-artige Stimmung irgendwie in dem Lied. Die Breaks, die da teilweise drin sind, schon fast, ja, das macht man nicht. Man vergleicht nichts mit Queen, aber so ganz grob in die Richtung vielleicht. Also so musical-artig. Und das Lied hatte ich dann eine Zeit lang auch als Ohrwurm. dann kann man schön Fahrrad fahren bei dem Lied, da kriegt man sehr gute Laune, deswegen habe ich mich für Glamorous Indie Rock'n'Roll entschieden.
War das für dich wirklich glamorous?
Das nicht, aber es war Rock'n'Roll.
Ja, kann man so gehen, ne? Also,
klar. Da
auch tolle Bassline drin, also finde ich auch gut. Glamorous hat mir gefehlt, also der Rest, aber würde ich dir zustimmen. Guter Titel.
Ja.
Ich aber natürlich bin ich anderer Meinung, ich habe natürlich einen anderen Titel,
den sehr gut.
Ich zum Favorite. Und ohne zu überlegen, ohne zu wechseln und nicht altersbedingt, ich habe tatsächlich den ersten Song, Jenny Was a Friend of Mine. Für mich genial. Super anzuhören. Man hört so ein bisschen Verzweiflung beim Sänger, also das passt auch ganz gut. Und rundum, So Come On, das ist auch hängen geblieben bei dem Ganzen. Und auch da so eine kleine Feststellung, es gibt ein Keyboard-Solo, das könnte von Christian Lorenz von Rammstein sein. bei Minute 3.
Der
gut vorbereitet.
Also von daher, Jenny Was a Friend of Mine, absolut gehört drauf.
Sehr gut, dann haben wir da zwei Songs drauf und ich, also wir hatten ja schon vorher festgelegt, dass wir sagen, wenn Songs sich überschneiden, die Lieblingssongs, dann machen wir halt nur zwei Songs drauf und machen dann nicht irgendwie Nachrücker, sondern wirklich nur von jedem den Lieblingssong. Da haben wir jetzt das Glück, dass wir wirklich drei verschiedene haben. Ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass einer der beiden großen Hits des Albums, was ja Somebody Told Me und Mr. Brightside im Prinzip waren damals oder ja auch heute noch die Songs, die man hier und da immer mal wieder hört, dachte ich eigentlich, dass einer von euch beiden auch einen von denen wählt. Und ich hatte nämlich auch einen von den beiden im Ohr, weil trotz allem sind das einfach die Lieder, die von dem Album für mich am meisten hängen bleiben, auch weil sie am meisten Relevanz auch heute noch haben. Und habe mich dann wirklich in einer haarknappen Entscheidung für Somebody Told Me entschieden, ist einfach der Song, der für mich noch ein Tick eingängiger ist, den ich wirklich auch oft so als Ohrwurm habe, vor mich hin singe, manchmal beim Spülmaschinen ausräumen oder so. Und ja, das ist ein Song, der für mich einfach wirklich Spaß macht, der auch in sich nochmal eine schöne Entwicklung hat, an dem Refrain nochmal richtig abgeht. Und ja, gefällt mir einfach sehr gut, deswegen ist der für mich der Song, der auf die Familienalbum-Playlist, der ihr auch auf Spotify alle folgen könnt, mit dazu muss. Weiter geht's mit der Besprechung des zweiten Albums, der Folge 1 vom Familienalbum-Podcast. Und da hat das Oberhaupt der Familie, der älteste Mann im Raum, unser Silberrücken, ein ganz besonderes Album mitgebracht, nämlich eine Neuerscheinung. Und dabei handelt es sich um
Peter Maffay. Also Silberrücke.
Entschuldigung.
Naja, gut. Ah, das war die zweite Anspielung auf mein Alter, aber ich kann damit leben.
Die zweite, ich habe schon mehr
gezählt. Wie habe ich es ausgezogen? Also nachdem die Jungs gesagt haben, oh Vater, komm, wir machen einen Podcast und ein bisschen Musik, kannst du auch was dazu sagen? Boah. Ich habe bei Spotify tatsächlich die Angewohnheit, freitags sofort reinzugucken, was gibt es so. Ja. Und das Schöne ist ja, dass man auch so auf seinen Musikgeschmack auch Empfehlungen bekommt und ich gebe es zu, ich gucke so Dinge immer anhand vom Cover an. Das heißt,
wer macht
hat
das nicht
Falle ja. Und so bin ja. Ich auf Circa Waves, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig ja. aus, fand ich total spannend, diesen Clown mit den Tränen in den Augen und von daher, oh, das kann sein und dann habe ich angefangen reinzuhören, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Ich höre mir erstmal das ganze Album an, mache mir da nicht irgendwie vorher ein Bild drüber und ja, war auch an der Stelle wieder überrascht. Ich wusste, es ist Indie-Rock, ganz klar. Hat mir recht gut gefallen. Und dann bin ich auch wieder ins Web und habe mich so ein bisschen informiert. Wer ist diese Band? Wo kommen die her? Was tun die? Und insoweit habe ich dann auch mitbekommen, oh, das ist eine Indie-Band, die tatsächlich auch ein Konzeptalbum jetzt probiert hat.
Mhm.
Also tatsächlich dieses Sad Happy tatsächlich auch in den Songs untergliedert. Und ja, hat so bisschen die Stimmung bei mir kaputt gemacht, weil dann habe ich beim zweiten Mal höre tatsächlich auch danach geforscht, oh, ist das jetzt lustig oder ist das jetzt traurig oder da ich ja die Texte nicht wirklich verstehe. Vielleicht auch ein Vorteil. Also stell mir das vor, wenn das nächste deutsche Album von mir vorgestellt wird, dann können wir uns auch über Texte unterhalten. Ich finde es insgesamt aber sehr gelungen. Habe jetzt so richtig die Sad-Anteile, die sind bei mir gar nicht so durchgekommen. Also fand jetzt nicht, dass da, also die Musik hat sich schon verändert bei der zweiten Hälfte der Titel, aber dass sie jetzt so richtig traurig waren, das konnte ich nur bei zwei Titeln sehen. Aber insgesamt spannende Geschichte und dann auch beim Weiterlesen Ich glaube, so der Kopf von Circa Waves ist ja dieser Kieran Shuttle, der, glaube ich, mehr will. Der will, glaube ich, tatsächlich noch mehr Erfolg und noch mehr in den Vordergrund. Ich glaube, diese britische Band ist schon sehr erfolgreich, aber die wollen mehr. Ne? Die sind tatsächlich am Kommen. Ja, das war so der Einstieg für mich und jetzt natürlich den Ball an euch spielt. Wie ging es euch so mit meiner Auswahl? War da überrascht, dass ich nicht Udo Lindenberg oder Peter Maffay ausgewählt habe? Gibt ja nichts Neues.
Ja, ein Stück weit überrascht schon, also über die Auswahl, definitiv, weil das wäre eigentlich eher ein Album gewesen, was ich von mir oder von Seppi erwartet hätte. Dass das von dir jetzt kam, war überraschend, aber auch erfreulich. Also es war echt, hat mega Spaß gemacht, das zu hören. War direkt beim ersten Reinhören, ich bin da auch komplett unvoreingenommen reingegangen, habe mich auch vorher überhaupt nicht informiert. Der Bandname kam mir schon mal bekannt vor, ich habe dann hinterher auch noch mal ein bisschen gegoogelt. Die waren irgendwann mal beim Southside gewesen, glaube ich. Ja. Und da habe ich sie entweder auf einem
2014,
Bandshirt.
Nur so.
Ah, okay. Da waren wir auch da, oder ich war, glaube ich, auch da gewesen. Und auf dem Bandshirt habe ich sie wahrscheinlich gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich sie live mal gesehen hatte. Und ja, bin ganz unvoreingenommen nochmal reingegangen, habe mir das angehört und habe mir dann auch so, schon mal so ein bisschen Notizen über die Gefühle gemacht, die ich dann da beim Hören im Prinzip hatte. Und auch direkt beim ersten Hören ist mir schon, während ich das geschrieben habe im Prinzip, ohne dass ich vorher irgendwas drüber wusste, kam mir direkt der Begriff Konzeptalbum in den Sinn. Habe dann auch hinterher nochmal gegoogelt, Circa Waves Konzeptalbum, und dann kamen dann nochmal Interviews und so weiter, dass das wirklich auch als Konzeptalbum gedacht war und nicht einfach nur zufällig so sich angehört hat, dass es eben wirklich in diese zwei Hälften untergliedert ist. Und das finde ich meine, ich stelle mich hier auch am Anfang des Podcasts als der Analytiker vor, für mich ist es sowas, was wirklich immer mega spannend ist.
Jetzt wollen wir mal hier ganz klar bei der Wahrheit bleiben. Wer hat den Analytiker hier nicht dran geschrieben? Wer war's? Ja. Ich stelle mich vor als der Analytiker.
Hallo.
Der Vater hat Analytiker hinten dran geschrieben, weil es so ist. Also wenn einer abtaucht, und dann ist es, von daher überrascht es mich auch nicht. Ich habe das nicht gehört. Weiß nicht, wie dir es geht, Sebastian. Ich höre sowas nicht.
Der Christoph hat es mir irgendwann geschrieben. Konzeptalbum geil oder so irgendwas. Und da habe ich auch gedacht, habe ich jetzt im ersten Moment auch überhaupt nicht dran gedacht, dass jetzt so Konzeptalbum irgendwie ist. Ja, ich übernehme gerade mal kurz, sag mal kurz, wie mein, also ich habe die Band überhaupt gar nicht gekannt, nichts davon, habe mir es dann auch angehört und war wirklich vom ersten Moment an komplett begeistert von dem ganzen Album, von vorne bis hinten fand ich es überragend und war auch überrascht, dass der Papa sowas rausgesucht hat irgendwie und ja, was man glaube ich noch sagen kann, die haben das Album ja glaube ich in zwei Teilen veröffentlicht. Den ersten Teil, den Happy-Teil, der kam im Januar 2020 und der Sad-Teil kam dann im März. Und da haben sie auch, ich glaube, die Entscheidung, warum sie das gemacht haben, ich habe nur ganz kurz mal irgendwie Interviews oder so gelesen, war, weil sie eben sagen, die Musik ist heutzutage so schnelllebig, das heißt, du bringst jetzt ein Album raus und in zwei Wochen oder so weiß es keiner mehr. Deswegen haben sie das so gemacht, um quasi im Gespräch zu bleiben. Mhm. Bringen sie erst im Januar ein Album raus und drei Monate später nochmal die zweite Hälfte sozusagen, um eben ja im Gespräch sozusagen zu bleiben.
Okay. Und wie war, ich weiß nicht, ob es einer von euch weiß, aber wo genau war dann der Bruch im Album?
Bei Lied 8, also ich glaube Sad Happy. Genau. Sad Happy 7. ist das erste Lied von der zweiten CD.
Ja. Ja, tatsächlich, das Thema, man veröffentlicht es auf zwei Tranchen, um länger in den Charts zu sein oder auch eine größere Chance zu haben, tatsächlich die Bekanntheit zu steigern, das ist tatsächlich im Vordergrund. Und habe mir auch intensiv tatsächlich ein Interview auch mit Kieran angeschaut. Das geht schon sehr tief, auch politische Ansichten, die da geäußert werden. Mhm. Und also der Mann ist nicht wirklich mit dem Zustand von Großbritannien im Moment zufrieden, das muss man ganz klar sehen. Mhm. War ich ein bisschen überrascht, hat für mich jetzt gar nicht so zur Musik gepasst, aber das eine hatte mit dem anderen nicht wirklich was zu tun. Aber ja, spannend, dass da probiert wird, ein Konzept hinten dran zu legen. Und ich bin total begeistert, dass du das gehört hast von Anfang an.
Doch, also das war für mich sofort, ich habe es hier notiert, ich habe schon ein bisschen früher sogar gehört, für mich war schon beim Lied 7 nämlich der Bruch, und dann habe ich Bruch im Album, komplett andere Art von Musik und dann schreibe ich bei den nächsten Liedern, setzt es sofort und weiterhin trauriger Sound. Weltschmerz habe ich mehrfach geschrieben. Das ist das, was für mich in der zweiten Hälfte immer wieder so durchgeklungen ist.
Das mit dem anderen Stil bei Lied 7, bei Love You More ist das ja, habe ich auch geschrieben. Was da dann wieder interessant ist, was ich auch noch so als das Ende von Love You More, das klingt ja so ein bisschen aus. Und es ist ja dann, geht direkt über in den Anfang von Sad Happy. Und das finde ich dann irgendwie lustig, dass das so ausklingt, das Lied. Mhm. Und plötzlich irgendwie 3 Monate später, wenn du die CD dann irgendwie den zweiten Teil dir gekauft hast, fängt es quasi genauso an, wie das im Januar aufgehört hat. So. Also dass die da auch, was auch nochmal so ein lustiger Fakt oder irgendwie interessant ist, wenn man diese Veröffentlichung nochmal mit reinzieht, dass die dann trotzdem die Lieder direkt aneinander anknüpfen lassen, sozusagen von den zwei Veröffentlichungen.
Ja. Papa, du hast vorhin gesagt, in der ersten Vorstellung im Prinzip, dass dir beim zweiten Mal hören, wo du das dann wusstest, dass im Prinzip ein Stück weit dir was genommen hat von dem Hören. So ist es wirklich so, dass du, wenn du sowas dann weißt, auch im Hinterkopf hast, dass du dir dann denkst, ah, das ist mir zu verkopft, das ist mir zu durchdacht irgendwie und zu wenig einfach nur die rohen Emotionen, die Gefühle, die da durchkommen beim Hören irgendwie.
Du denkst viel zu viel. Ja. Nee, das ist es gar nicht, sondern mir macht zu viel Kenntnis, zu viel Information über Musik. Für mich ist Musik was, wo einfach das kommt. Ich fühle mich da wohl oder nicht wohl und ich denke da nicht viel dabei. Und sobald ich Gedanke verbinde oder irgendeine Information verbinde mit dem Stück, wird es total schwierig. Weißt du, ihr kennt bestimmt, bei manchen Radiosender werdet ihr so Text, also so Schnipsel aus einzelnen Songs.
Das finde ich ganz furchtbar.
Mit irgendeinem, also was man da hören kann.
Ja, ja.
Oder was für ein Geräusch das sein kann. Diese Titel sind für mich tabu, die kann ich nicht mehr hören, weil ich dann immer nur auf diesen Moment warte, um das dann zu hören, dieses Wort, was man da hört oder sonst was. Und so ist es ähnlich. Also sobald ich was drüber gehört habe und dann Konzept hinten dran steht, ja. Boah, dann ist mir das alles sehr, sehr schwierig. Aber es gibt einen Teil tatsächlich, dieses Move to San Francisco. Jetzt kann ich es ja verraten, wir drei Jungs waren vor einiger Zeit, leider schon wieder 2 Jahre her,
mega
selbst in San Francisco. Her. Und das was auch im Interview vom Sänger geschildert wird, dass in dieser Stadt Glamour und Elend so dicht beieinander sind. Und dass das der Grund ist, dass er eigentlich damit ausdrückt, er will nie nach San Francisco ziehen. Das ist ja eigentlich das, was im Songtext auch rüberkommt. Mhm. Das haben wir live erlebt und ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Das ist auch so ein Moment, wo ich nicht vergesse. Da muss ich auch an euch beide denken in dem Moment.
Schön.
Ja, ja, jetzt nicht heule, Taschentücher.
Ja, klar, das ist schon, ich glaube, das ist auch so, auch innerhalb von den Songs, also der Song hat vielleicht diese Message, klingt aber vom Sound her trotzdem irgendwie so sommerlich, fröhlich irgendwo.
Ja.
Und das spiegelt ja dann auch schon wieder innerhalb des einzelnen Songs auch nochmal diese Kontraste wieder, die sie da im ganzen Album versteckt haben.
The Things We Knew Last Night, das ist eigentlich noch auf der Happy-Seite. Ich finde es total wehmütig.
Ja, total, habe ich auch gedacht. Da habe ich auch geschrieben, dazu passt dieser traurige Clown, der da
ja, als genau, Kamera. Das ist so wirklich
perfekt
dafür. Ja.
Ja. Da haben sie sich total daneben benommen, das hätte sie auf die zweite Hälfte schieben müssen.
Ja. Ja, jetzt mal, um auf einzelne Lieder vielleicht ein bisschen mehr einzugehen.
Ja, das macht hier, glaube ich, auch echt viel mehr als beim Killers-Album vielleicht auch Sinn.
Was hast du bei, Christoph, bei Be Your Drug, an welche Band hast du dich erinnert gefühlt?
Da habe ich tatsächlich auch zwei Bandreferenzen aufgeschrieben.
Lass mich raten, eins davon sind die Foals?
Nee, tatsächlich
nicht. Die Foals?
Nee, okay. aber stimmt, das passt auf jeden Fall auch. Ich habe die Arctic Monkeys und auch ein Stück weit Queens of the Stone Age, weil es auch dieses rohe Stoner-Rock, was die Queens of the Stone Age haben, das habe ich da auch irgendwie rausgehört. Und der Song an sich klingt für mich wie so ein, wenn man es von so Festivals wird, der als mal danach dann im Internet so ein After-Movie veröffentlicht, wo dann so Drohnenaufnahmen sind und dann wird so gefolgt, wenn die Leute von Bühne zu Bühne laufen. Und da kann ich mir den Song mega gut im Hintergrund vorstellen und hat auf jeden Fall in mir viele Gefühle geweckt. Ohne vielleicht jetzt schon zu viel vorwegnehmen zu wollen, was später noch kommt.
Wir ahnen es.
In irgendeinem Interview hat der Sänger, glaube ich, auch gesagt, dass aber diese Vermischung von Bands wie Vampire Weekend, den Foals eben, Arctic Monkeys und The Strokes irgendwie auch so. Und das ist auch wirklich im ganzen Album immer wieder zu hören, so dass es wirklich so eine Mischung irgendwie aus den Richtungen ist, wo die Bands so herkommen. Und es ist wirklich, ich finde, fast jedes Lied, glaube ich, hat eine Daseinsberechtigung so auf dem Album. Das ist mein Lieblingswort. es ist wirklich, glaube ich, nichts dabei, wo ich sagen würde, nee, das brauchen wir gar nicht, sondern es ist wirklich jedes Lied an sich ist richtig geil irgendwie. Also ein richtig, richtig geiles Album, was du da rausgesucht hast. Das nehme ich, glaube ich, in meine Heavy Rotation.
Also habe ich beim ersten Mal alles richtig gemacht. Ich sage euch, es wird schlechter. Ich werde Dinge vorstellen, die wollt ihr nicht nochmal hören. Ich finde es aber auch da jetzt sehr erstaunlich. Bei Be Your Drug ist mir überhaupt nichts eingefallen. Also von daher muss ich mir das später nochmal anhören. Aha. Aber die Anleihe an andere Titel kann ich auch da wieder mit meinem Alt-Informationsvorsprungsschatz. Bei Call Your Name ist mir sofort Closer to the Edge von 30 Seconds to Mars eingefallen. Also gerade beim Refrain, das war für mich so, wow, das habe ich schon mal gehört. Müsst ihr euch mal anhören, müsst mal gucken, ob ihr das ähnlich seht. Und bei Love You More, jetzt muss ich gucken auf den Zettel. Also der Anfang ist wie, weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber Kino Surround 5.1 Werbung. Müsst ihr auch nochmal reinhören. Aha. Gleich zu Beginn gehen so Töne hoch. Da habe ich gedacht, ey, so war das früher. Mhm. Beim ersten Mal 5.1 Sound im Kino. Genau, das kam. War aber ganz schnell wieder weg.
Ist es gleich Dolby Atmos?
Oder ja,
Dolby
also Atmos. Bei Love You More habe ich nur aufgeschrieben, dass da der Unterschied zwischen der Strophe, die ja schon eher minimalistisch ist, sage ich mal, so die leise Gitarre, und dann der Refrain ist aber so, ich habe ihn als orchestralen Refrain bei mir aufgeschrieben, dass das so komplett unterschiedlich ist irgendwie, so dieser Kontrast zwischen der Strophe, die so wirklich ganz mini ist, und dann kommt dieser
Riesen-Refrain. Das muss lauten, eher minimal bis zum Refrain, der dann nach großem Orchester klingt.
So nämlich, ne? Aber
geil.
Ja, also wir haben doch irgendwie doch das eine oder andere, wo wir gleich denken. Ne? Sad, wie ist ein Sad-Teil. Also,
genau, der Sad-Teil, da habe ich jetzt auch noch eine Referenz zu einem anderen Lied, wo mir da eingefallen ist, nämlich bei Wake Up Call.
Beethoven.
Nee, diesmal nicht, aber gegen Ende, da kommt dieses, wo der Synthesizer so ein bisschen im Hintergrund dieses um es mal jetzt so anzudeuten macht. Und da, das klingt genau wie bei dem Lied Never Ending Story, wo unter anderem bei Stranger Things gemacht wurde. Und wenn man sich, ich habe mir das vorhin nachher dann angehört, und es ist wirklich sehr, sehr ähnlich, die beiden. Okay. Und da habe ich mir auch vorgestellt, ein Musikvideo, wie das an dieser Stelle aussehen könnte. Da stelle ich mir so jemanden vor, der irgendwie so von wo runterfällt, und im Hintergrund dreht sich einfach alles so. Also das mal anhören, das Bild dabei im Kopf haben, und dann wisst ihr schon, was ich meine.
Beim allerletzten Titel Birthday Cake, also wenn man echt so traurig ist, wie die Band, die den Titel so rüberbringt, am Geburtstag, also ich glaube, dann ist man kurz davor, vom Balkon zu springen.
Ja.
Ich habe drauf geschrieben, jetzt sind wir aber echt traurig, und auch da ist mir jemand eingefallen, Christopher Cross, weiß nicht, sagt euch wahrscheinlich auch nichts.
Doch, nee. Sag mal was.
Boah, hat mich sofort an Christopher Cross erinnert, also tatsächlich total depressiv, und als an alle da draußen, ey, Geburtstag ist was Tolles, auch wenn man älter wird, glaubt mir, ich bin ein alter Silberrücken, wie der Christoph gesagt hat, man muss nicht traurig sein, wenn man eine Geburtstagskuchen hat, also alles gut.
Ja, bei dem Song habe ich mir auch aufgeschrieben, dass im Prinzip vom ersten Ton mehr oder weniger an klar ist, dass jetzt nochmal ein emotional trauriger Ausklang nochmal kommt, der wirklich diesen zweiten Teil auch so richtig abrundet und passend dann auch zu dem ist, was da drauf ist. Auch wenn da, teilweise finde ich im zweiten Teil, es ist schon wirklich traurig, also so wie es halt auch gedacht ist, aber da sind auch teilweise schon Elemente dabei. Also ich habe dann bei dem einen Lied, Hope There's a Heaven, da ist so ein 80er Vibe irgendwie, der da mitschwingt, so was Alpha-Will-mäßiges habe ich mir da aufgeschrieben, ohne in den 80ern lebendig gewesen zu sein.
Vielleicht geplant.
Ja. Und beim Lied 11, Battered and Bruised, habe ich auch aufgeschrieben, es hat schon ein Ohrwurmpotenzial. Also es ist, im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein Hit, und dann habe ich gedacht, vielleicht kein Hit, aber durchaus schon Ohrwurmpotenzial. Also es hat auch Spaß gemacht. Das heißt, obwohl es im zweiten Teil eigentlich traurig ist, ist da immer noch sehr viel Eingängigkeit mit dabei, was dann halt auch wirklich Freude gemacht hat.
Ich habe bei Sad Happy bei dem Lied, habe ich aufgeschrieben, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, dass es gut in der Vodafone- oder Handy-Anbieter-Werbung sein könnte. Und das finde ich aber
O2
Telekom, O2 Telekom, Mobilcom, Debitel, E-Plus und so weiter. Aber bei so Werbung finde ich, da ist immer eigentlich relativ gute Musik, die halt schön eingängig ist. Klar, damit man halt auch irgendwie an das Produkt denkt oder so. Aber das ist ein Lied, wo ich mir da sehr gut vorstellen kann, was aber, wie gesagt, sehr positiv gemeint ist, weil es einfach so ein gute Laune-Lied auch irgendwie ist. So.
Sag mal, hast du mal einen Zettel gesehen? Also für mich auch ganz klar, gehört ein erster Teil und steht für mich noch gute Laune-Musik.
Ja.
Also, hat überhaupt nichts mit Zeit zu tun. Disco oder Indie, das war für mich so die Frage. Also ein bisschen Genre verlasse. Aber ansonsten. Aber Frage an den Musiker. Gab es ein Stück, wo du was besonders bemerkt hast als Gitarrist?
Moment, da muss ich jetzt kurz mal drüber lesen. Christoph, erzähl du mal kurz was, ich komme dann gleich nochmal dazu.
Ja, ganz kurz zu dem, was eben vielleicht noch gesagt wurde zum Set Happy Track, da habe ich auch tanzbar noch als Adjektiv im Prinzip dazu geschrieben, weil es war für mich auch wirklich nochmal eine Nummer, die, obwohl es auch im zweiten Teil war, nochmal so richtig Schwung mit dabei hatte. Genau, das war, was mir da noch eingefallen ist. So, hat die Bedenkzeit geholfen?
Nicht für was mit der Gitarre, aber mir ist was am Schlagzeug aufgefallen. Nämlich, ja.
Wir sind gerade am Grinsen, Sebastian, Schlagzeug. Er hat schon mal eins gesehen.
Mehrere. Bei Wasted on You ist nämlich an sich ein normales Schlagzeug eingesetzt, aber in der Strophe wird es dann zu so einem elektronischen Schlagzeug. Und jetzt habe ich auch wieder in Interviews gelesen, dass die eben nicht nur diese reine Gitarren-Rockmusik machen wollten, sondern eben auch so ein bisschen mit diesen elektronischeren Einflüssen was machen wollten, damit sie eben nicht nur diese alte Gitarrenmusik bringen wollen, sondern ich habe hier das Zitat: We love making pop music and we love making guitar music, but we want to push things forward. Also sie wollen nicht nur diese reine Gitarrenmusik machen, sondern irgendwas Neueres reinbringen, was Moderneres. Und da ist mir gerade in dem, weil ich habe dann ein bisschen drauf geachtet, wo sind denn hier jetzt diese Einflüsse oder sowas. Und da war bei dem Lied eben dieses elektronischere Schlagzeug in der Strophe.
Also du hast es nicht gemerkt?
Ich habe es nicht gemerkt.
Okay, hör dir Sympathie nochmal an. Da wächst der Hornhaut an den Finger, weil die Seiderutscher sind schon so deutlich und laut zu hören. Passt aber zum Titel und macht auch Sinn an der Stelle. Aber das war schon sehr deutlich. Also da hat jemand wirklich massive Hornhaut.
Der Titel ist mir als einzigem überhaupt nicht Musiker hier im Raum, ist bei mir richtig abgefallen. Also den Titel fand ich richtig langweilig. Und den, da habe ich mir richtig aufgeschrieben, also dass der für mich, der Sänger, auch einfach nicht genug rüberbringt in dem Lied, um das Lied so zu tragen, was es einfach so eine sehr ruhige Ballade ist, die eben sich sehr für mich auf den Sänger konzentriert hat. Und da war das in dem Fall, hat das mir einfach gar nichts gegeben. Was aber, ich meine, ein Lied auf dem ganzen Album, was da so ein bisschen runterfällt, finde ich auch unkritisch.
So, Männer, die Parkuhr läuft, also auf geht's, kommen wir zu den Favorites. Wer mag?
Ja, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen gespoilert im Prinzip, was da von mir kommen wird. Für mich ist Be Your Drug das Lied, was mir am meisten Freude bereitet hat einfach. Also es hat mich in eine sehr positive Stimmung versetzt, direkt auch am Anfang des Albums und auch bei mehrmaligem Hören. Das ist jetzt auch ein Lied, was ich die letzten Tage mehrfach auch einfach so als einzelnes Lied gehört hatte. Und deswegen ist es für mich hier eine relativ einfache Wahl auch. Hat noch ein paar andere als Idee, die ich auch hätte nehmen können, aber war von Anfang an eigentlich relativ klar, dass das Lied für mich mein Pick ist für auf die Familienalbum-Playlist.
Move to the List.
Genau, bei mir ist es nicht Move to the List, aber Move to San Francisco.
Nee.
Genau, finde ich einfach, ist so ein richtig schönes, auch wieder, weil da sind so viele gute Laune-Lieder auf dem Album irgendwie drauf und das ist so eins, wo man sich auch einfach gut live vorstellen kann. Es hat so ein Wombats-artiges Feeling, so angehaucht von den Wombats irgendwie.
Mit denen waren die übrigens, glaube ich, entweder waren sie auf Tour oder gehen auf Tour, ja.
Beiden Bands könnten, glaube ich, auch so bunt durcheinander durchmischen und würden trotzdem noch wunderbar zusammenpassen. Und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Das Lied habe ich auch wieder mehrfach als Ohrwurm gehabt, glaube ich, und das kann man sehr gut anhören. Deswegen packe ich das auf die Playlist.
Dann fehlt noch einer. Call Your Name. Das war für mich das Highlight auf dem Album. Sagt man Album?
Ja.
Also Call Your Name. Vielleicht, weil es tatsächlich diesen Anklang hat an 30 Seconds to Mars. Ich verschlinge im Moment 30 Seconds to Mars. Okay. Obwohl, es gibt nichts Neues, aber geht gerade richtig. Und von daher, aber auch alles andere, freut mich sehr, dass vor allem Sebastian gesagt hat, das wird er als Favorite beibehalten.
Ja.
Für mich auch überraschend, Christoph hat es abgefallen. Also
definitiv.
So ein bisschen tatsächlich froh, dass ich mit meiner ersten Wahl da ins Schwarze getroffen habe.
Auf jeden Fall.
Freut mich, tolle Sache. Und man sieht, man kann direkt tatsächlich vom Cover auch gute Musik raussuchen.
Ja, das stimmt. Nicht immer, aber meistens schon. Was ich bemerkenswert finde, nochmal ganz kurz vielleicht, dass wir alle drei vom Happy-Teil jetzt doch Lieder genommen haben, obwohl wir alle drei auch gesagt haben, dass uns der zweite Teil auch gut gefallen hat. Aber letztendlich ist der Happy Teil dann doch irgendwo mehr hängen geblieben vielleicht. Ja, wir sind einfach auch sehr fröhliche Menschen. Ich glaube, das kann man
die Happy als Fazit Boys sagen, sozusagen. Ja.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
So, jetzt weg von den Rock'n'Roll-Kombos und hin zu den Solo-Künstlern. Das Überraschungsalbum hat der Sebastian mitgebracht. Und was kannst du uns erzählen?
Genau, ich habe ja von Tesh Sultana die EP Notion, die ja nur 6 Lieder lang ist, rausgesucht. Ja, kurz, wie ich die entdeckt hatte, das war irgendwann auf der Spotify, da gibt es ja immer diese Für-Dich-Playlist oder so oder dein Mix der Woche oder sowas. Und da ist plötzlich irgendwann ein Lied aufgetaucht von Tesh Sultana. Und als ich das gehört habe, das ist auch ein Lied, wo da drauf ist auf dem Album, das können wir später ja noch kommen, gehen wir da noch drauf ein, da war ich so geflasht von der Musik irgendwie, dass ich gedacht habe, das muss ich mir mal mehr zu Gemüte führen. Hab das dann auch gemacht und seitdem bin ich begeisterter Fan und höre mir sehr, sehr gerne Sachen an. Schau mir in erster Linie auch gerne Videos an, weil berühmt geworden ist Tesh Sultana ja durch ein Video, was sie, glaube ich, 2015 oder so, da war sie 18 Jahre alt, glaube ich, hochgeladen hatte und was innerhalb von 2 Tagen irgendwie über 1 Million Klicks generiert hatte. Das war, da hat sie Jungle in so einer Bedroom-Session, wie sie die Sachen da immer nennt, aufgezeichnet, wo sie halt auf so 2, 3 Getränkekisten hat, so ihre Musikinstrumente stehen, so dieses Schlagzeugpad oder was steht da mit der Gitarre, loopt sich da einen zurecht und haut da halt dann so ein Lied raus und das, wie gesagt, innerhalb von 2, 3 Tagen über 1 Million Klicks. Mittlerweile hat es, glaube ich, über 7 Millionen Klicks auf YouTube oder sowas. Ja, sie hat mit 3 die erste Gitarre geschenkt bekommen und ist da dran geblieben, sage ich mal. Ist dann zwischendurch ja mal abgerutscht in so eine leichte Psychose durch Drogen. Ja, hat dadurch auch wohl irgendwie eine Angst vor draußen entwickelt. Also wenn sie rausgeht und sieht Bäume und Gras und sowas, da ist sie so ein bisschen verängstigt wohl ab und zu, je nachdem, wie schlimm das aktuell noch ist. Ja, und hat aber sich mit der Musik sozusagen selbst therapiert und hat sich da wieder ins Leben, sage ich jetzt mal, zurückgekämpft. Das ist jetzt mal so der grobe Umriss, damit man weiß, um wen es hier geht. Und ihr habt es ja schon angekündigt, auch schon bevor wir hier aufgenommen haben. Ich habe das Gefühl, ihr seid nicht so begeistert von meiner Auswahl, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil ich wirklich hin und weg bin von der Musik.
Ja, ich sag mal so, unter Bedroom Sessions hatte ich irgendwie andere Bilder.
Wow,
was ich wieder lache.
Okay.
Boah, ich tue mir total schwer mit Solo-Künstlern und Loop und ja, also das ist so der Bereich, wo ich dann drüber nachdenke, ja, das ist Handmade Music, keine Frage, das ist hohes Können, braucht man gar nicht drüber reden, also 100%. Technisch absolut einwandfrei, wie ein Mensch so eine Beherrschung auch der Instrumente an den Tag legt, keine Frage. Naja, so diese Schilderung, eine leichte Psychose, ich glaube, das war schon
eine schwerere ziemlich, Psychose vielleicht.
Ziemlich übler Lebensabschnitt für Tesh Sultana und ich glaube, das prägt auch. Also das ist auch das, ja, was ich mir gedacht habe, wie ich die Musik gehört habe. Es ist gar nicht so, dass ich es gar nicht gut finde, um Gottes Willen. Also habe nur nicht wirklich einen Zugang zur Musik und ich habe es ja vorhin auch schon mal erwähnt, für mich ist das Musik immer Bauchgefühl. Ich muss was hören, muss es gut finden. Und von daher tue ich mir schwer, auch mit so langen Titeln. Das ist nicht immer so, sondern es gibt sehr alte Bands, die auch ganz lange Stücke auch spielen, wo ich total super finde.
Hotel und California.
Eine ist mir jetzt auch eingefallen beim Titel Synergy. Oder Synergy?
Synergy, ja.
Synergy. Das könnte absolut von Yes inspiriert sein. Weiß nicht. Yes, sagt euch was? Yes,
leider nicht.
Vielleicht bringe ich es mal tatsächlich als Album auch hier rein. Der eine oder andere, was hört jetzt gerade, der wird sich erinnern, der wird auch das Plattencover sofort im Kopf haben. Das geht in so eine Richtung und das ist für mich Musik, um sich ins Bett zu legen, Kopfhörer drauf, Auge zu, alles dunkel und dann kann man abtauchen. Dafür eignet sich beim Fahrradfahren, hat es mir jetzt nicht wirklich irgendwie geholfen, sondern ich habe dann umzwitscht was anderes gehört.
Ja, ich hab eine etwas modernere Referenz bei dem ersten Lied aufgeschrieben, aber was ja auch bemerkenswert ist, dass man das sowohl was aus früheren Zeiten findet. Ich habe DXX als Referenz, weil das auch so ein bisschen so vom Sound her einfach mich daran erinnert hat. Grundsätzlich, Tesh Sultana war mir schon ein Begriff. Freunde von uns waren mal in Australien auf dem Konzert gewesen von Tesh Sultana.
Da kommt es auch her. Das hat man noch nicht erwähnt, deswegen.
Was wohl sehr cool war, also ein extrem tolles Konzert auch, tolles Erlebnis. Dann in Deutschland nochmal auf dem Konzert gewesen, was wohl eine große Enttäuschung war. Vielleicht auch die Vibes, die da nicht so rübergekommen sind, ist vielleicht auch was anderes, einfach das dann nochmal so in Australien auch zu sehen, wo das Ganze ist ja schon auch so ein bisschen ausgelegt auf so eine Feel-Good-Element. Also man muss da ja schon so ein bisschen auch in so einer gewissen Stimmung sein, um das zu hören. Keine Ahnung, ich habe es mir mehrmals angehört, bin irgendwie nie so wirklich in diese Stimmung reingekommen. Bin auch nicht abgeneigt von langen Songs, die sich irgendwie auch langsam aufbauen und da so eine gewisse Struktur auch drin haben. Jetzt als Beispiel einfach mal Sigur Rós genannt, wo ja auch Lieder 8 Minuten lang gehen und da auch wirklich sehr langsam sich entwickeln. Und mir hat da irgendwie eigentlich bei allen Liedern so ungefähr der Punch gefehlt, irgendwie so, dass da nochmal so ein Kick kommt, wo man sagt, so, oh, jetzt. Das ist der Teil, der mich jetzt nochmal richtig fesselt an dem Lied. Und das hat mir jetzt bei dieser EP einfach im Prinzip bei allen Liedern gefehlt. Das Einzige, wo ich irgendwie, sagen wir mal, irgendeine Regung in irgendeiner Form gezeigt habe, war bei dem Lied Jungle. Da ist mir im Refrain aufgefallen, dass es der Titelsong von der RTL-Sendung Temptation Island ist.
Gut, dass du es ansprichst. Ich habe es nämlich auch heute irgendwo in einem Kommentar gelesen gehabt und habe gedacht, so, das kann ja nicht wahr sein, aber dass du das weißt.
Zwei Wikipedia, was ist Temptation, was?
Boah, das ist ganz schwierig zu erklären. Also,
ja, müssen wir auch
nicht. Die erste Staffel habe ich mir ein bisschen angeguckt. Bei der zweiten Staffel höre ich jetzt noch einen Podcast drüber. Also es geht letztendlich darum, Pärchen ziehen in verschiedene Villen. Also die Männer, es sind glaube ich 3 Pärchen, die da Kandidaten sind, die Männer ziehen in eine Villa mit 15 Frauen, die Gerüchten zufolge Prämien dafür kriegen, wenn sie diese Männer verführen, und die Frauen ziehen in eine Villa mit 15 Männern, wo das ganze Konzept eben umgekehrt ist. Das ist so eine Art Treue-Test bei RTL.
Ah, Bedroom-Sessions.
Ja, ja, genau.
Dann wären wir ja wieder beim Thema quasi.
Ja, also, zweite Frage, Wikipedia, EP bedeutet eigentlich was?
Ach, Vater. Extended Play heißt Extended Play.
Ah, okay, also nicht so lang wie.
Genau, es ist kein ganzes Album, sondern eben nur so ein.
Wir haben noch einen Bildungsauftrag hier.
Also. Es stimmt natürlich. Zum Glück habe ich letztens noch gegoogelt. Du hattest gesagt, sie ist ja so eine Looperin sozusagen. Ist sie ja an sich auch, aber sie selbst bezeichnet sich nicht als so eine Künstlerin, die hauptsächlich Loops macht, weil sie eben auch jetzt insbesondere für ihr zweites Album, sie hat ja ein Album Flow State rausgebracht, arbeitet jetzt gerade am zweiten Album. Und da will sie eben auch so ein bisschen weg, dass man im Album selbst nicht diese, so arg hört, dass es irgendwie so auf diese Loops ausgelegt ist und so.
Sie hat doch auch Musiker gecastet jetzt, ne? Für
wenn du das also, sagst, wird es wahrscheinlich so sein.
Ja, also ich habe gelesen, sie hat jetzt Musiker gecastet und plant jetzt tatsächlich als Band aufzutreten, damit dieses Looping und Solo-Projekt dann auch ein Stück weit beendet wird. Ne? Also gerade bei Big Smoke 1, da habe ich am Anfang echt gedacht, das ist jetzt ein Test der Effektgeräte. Ob das alles auch funktioniert. Also da ist ja wirklich die ganze Bandbreite zu hören. Weil du, Christoph, gesagt hast, du hast keine Emotionen entwickelt. Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also gerade bei Synergy, das fand ich mystisch, meditativ. Also das war für mich echt gefühlsmäßig in die Richtung. Bei Gemini, also da ist mir nur aufgefallen, das muss in der Phase der drogeinduzierte Psychose entstanden sein, weil da muss man irgendwie was in sich haben,
um ja, das ist halt, so zu tun. Das lebt halt insgesamt, glaube ich, jedes Lied lebt auch so von den, du hast gesagt, die ganzen Effekte. Und wenn man sich Videos irgendwie anguckt, was die da vor sich auf dem Boden alles rumliegen hat und so. Und sie tritt auch immer nur barfuß auf, weil sie sich beigebracht hat, mit ihren Füßen zur Not auch mal irgendwie so einen Schalter umzudrehen oder so. Also sie und aber Deswegen, was Christoph gesagt hat, dass es live in Deutschland wohl nicht so gut ist. Ich habe eigentlich auch vor, mir die live anzugucken. Im September kommt sie nach Wiesbaden. Hoffentlich können Konzerte bis dahin wieder stattfinden, natürlich. Aber ich würde mir das schon mal angucken, weil allein die Videos, wenn man sich die anguckt von irgendwelchen Auftritten, wie die da rumhüpft auf der Bühne und Spaß hat irgendwie und bei jedem Gitarrenriff, was sie einspielt, irgendwie das Gesicht verzieht und so. Also sie lebt wirklich brutal in ihrer Musik da drin. Das ist wirklich, da stehen irgendwie 30, 40 Leute vor der Bühne bei dem einen Video gefühlt und sie geht aber trotzdem ab, als wäre sie in einer riesengroßen Halle. Deswegen würde ich mir die schon mal live anschauen, auch einfach nur, um es mal erlebt zu haben und selber halt ein Bild zu machen, wie das dann live so ist.
Ich habe mir auch bei mehreren Songs und dann auch nochmal so als Fazit aufgeschrieben, dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht unter den richtigen Umständen, wenn man im Liegen ist, vielleicht live so in der Sonne schon ganz geil sein kann. Aber da muss schon irgendwie viel zusammenkommen, damit es wirklich kickt, habe ich das Gefühl. Also so auf einem normalen Konzert weiß ich nicht, ob das funktioniert.
Also man merkt, dass mein lieber älterer Sohn Christoph und ich schon auch so ähnliche Gefühlslage manchmal habe. Der Sebastian und ich auch, aber das passt jetzt gerade. Ich zitiere aus meinen Notizen Big Smoke 1. Auf dem Festival optimal zum Bier holen oder entsorgen. Also aber ich kann mir das echt vorstellen. Das wäre der Moment, wo ich sage, ey, was ist, Chrissy, holen wir uns noch einen Weizen? Ja. Oder muss jemand mit aufs Dixie? Also das dafür taugt. War aber auch begeistert beim Thema Notion. Ich war total happy, ich habe das schon mal irgendwo gehört, keine Ahnung. Mhm. Und ja, jawohl, ich kenne es. Jungle fand ich, oh, jetzt merke ich auch, wo dieser Bob Marley-Einfluss, der ja ihr zugeschrieben wird. Jimi Hendrix habe ich nirgends entdeckt, aber Bob Marley, super, fand ich gut. Stehe so ein bisschen auf Reggae. Das finde ich gut gemacht. Aber nach 2:30 wird es auch reichen.
Das ist dann ja, klar, ist dann immer diese.
So war es auch bei Big Smoke, habe es nicht zu Ende gehört. Also, das kann ich mal nicht länger antun. Das war mir einfach zu lang. Bei Big Smoke 2 fand ich besser als Part 1. Da waren noch die Notizen, naja, also wenn da jetzt 10 Rasterjüngerinnen und Jünger mit bunter Klamotte und langen Haaren zu fühlen wäre, dann wäre das richtig gute Launemusik. Aber da war meine visuelle Vorstellung, ja, da steht jetzt so ein Mädel da oben mit dem Basecap auf und traktiert da irgendwie die Geräte auf dem Boden.
Sie sagt auch selbst, dass die Gitarre wie ihr dritter Arm ist quasi, also nochmal zu dem, dass sie wirklich so in ihrer Musik lebt und so. Also es ist wie ihr dritter Arm und sie hat, glaube ich, hat sie selber gesagt, so um die 35 bis 40 Gitarren daheim. Kann man ja nicht übel nehmen, würde ich sagen, oder?
Gitarren ich will auch noch
kann man nie genug haben.
15 bis 20 nehmen.
Genau.
Kann aber nicht spielen.
Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, schon direkt zu den Lieblingssongs. Wenn ihr einen gefunden habt, ich sag's gleich so, wenn ihr einen habt, dann würde ich euch bitten, ihn jetzt zu sagen.
Also ich spreche jetzt ganz massiv nach vorne. Selbstverständlich habe auch ich einen Lieblingssong gefunden. Jungle, Reggae, Bob Marley und dann nach 2:30 Ausblende. Perfekt.
Ja, also bei Jungle muss ich sagen, das hat mich einfach auch, weil es dieser Titelsong von Temptation Island ist, einfach zu traurig gemacht, weil es auch eine extrem traurige Sendung ist, die einen auch so ein bisschen den Glauben an die Liebe verlieren lässt. Muss
noch mal
das kommen. Ist, also wirklich, das ist echt eine extreme Sendung. Man muss es nicht unbedingt gucken, aber
liebe Zuhörer, er ist frisch verheiratet.
Ja, also für mich ist auf jeden Fall Jungle nett der Lieblingssong. Deswegen haben wir hier, obwohl nur weniger Songs zur Auswahl waren, wieder zumindest mal zwei verschiedene. Mein Lieblingssong, der jetzt nicht, also es wäre jetzt kein Song, den ich mir wirklich regelmäßig wahrscheinlich anhören würde, ist Notion. Der hat am meisten für mich getan, der hat am meisten in mir bewegt und ist deswegen meine Wahl für die Familienalbum-Playlist auf Spotify.
Dann haben wir zum ersten Mal den Fall, dass ein Song von zweien von uns am besten gefunden wird. Bei mir ist es nämlich auch, wie bei dir, Christoph, Notion. Allerdings nicht mit dem Zusatz, dass ich mir den nicht anhören könnte. Einfach so, weil ich den wirklich wochenlang, glaube ich, mindestens ein- bis zweimal am Tag gehört habe. Und der größte Grund dafür ist das Gitarrensolo, was bei 3 Minuten 50 einsetzt.
Oh, mit Zeitangaben.
Hört euch das an, wie da diese Gitarre.
Jetzt auf einmal.
Ja, da habe ich, das habe ich schon oft genug Leuten gesagt, dass sie sich das ab da anhören sollen. Wie da die Gitarre, die kommt so aus dem Hintergrund raus und dann haut sie da so das übelst geile Gitarrensolo raus, was so, ach, einfach schön ist. Und ich habe mir jetzt auch heute ganz viele Videos von dem Lied live angeguckt und sie spielt es halt auch jedes Mal immer ein bisschen anders, was allgemein ja bei den Liedern, bei diesen Loop Künstlern, auch wenn sie sich selbst nicht so bezeichnet, aber bei den Auftritten war sie es eben oder macht sie es eben noch mit ihnen, mit ihrer Loopstation da, ja, dass die Lieder eben immer auch ein bisschen unterschiedlich klingen, logischerweise, weil wenn sie dann vielleicht mal eine neue Idee hat, das irgendwie anders einspielen will oder so, dann gibt es ja was. Aber bei mir auf jeden Fall auch Notion, die Gitarre bei 3,50, hört euch das an.
Sebastian, mir geht gerade ein total großes Licht auf. Ich glaube, wir können es verraten, Sebastian hat sich vor 6, 8 Wochen eine neue Gitarre geholt und spielt dauernd mit Loop rum. Jetzt weiß ich, wo das herkommt und kannst schon
noch Solo? Nicht. Nee, ja. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Aber bist dran, oder?
Jetzt habe ich zu wenig Effektgeräte, damit es so klingt. Fehlen noch so 20 bis 30. Kannst du
kurz dein Konto durchgeben für Spende. Für
das mache ich. Das mache ich. Ja, gut. Dann haben wir alle unsere drei Alben vorgestellt, besprochen. Die Playlist ist gefüllt.
Viel Spaß beim Hören.
Genau.
Bleibt letztendlich nur noch überzuleiten in Folge 2 und uns gegenseitig die Hausaufgaben fürs nächste Mal aufzugeben.
Ich freue mich.
Ja, wir haben vorher schon besprochen, wer welche Kategorie bedienen darf oder muss heute. Wir wissen aber noch nicht, wer was empfehlen wird. Deswegen sind wir jetzt hier gespannt, was wir hier als die erste Reaktion jeweils vielleicht kriegen. Jeder vielleicht mal ganz kurz dann nochmal sich dazu äußern, ob er damit irgendwas anfangen kann, ob er da schon eine Idee hat. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier im Uhrzeigersinn, Sebastian. Hau raus.
So, ich habe mir wieder von der Solo-Künstlerin was rausgesucht. Papa wird es freuen. Und zwar von
Wengemüre.
Von Julian Baker habe ich mir das Album Turn Out the Lights rausgesucht. Ja.
Also die Lichter werden wir uns jetzt auch nach der ersten Folge ausschießen, oder Christoph?
Ja. Ja, und auch nach der Ankündigung. Also ich habe Julian Baker habe ich auf dem Maifeld mal live gesehen. Die macht es gut, ist eine extrem talentierte Künstlerin, also gar keine Frage. Aber die Attitüde, mit der die das rüberbringt, die ist so extrem also nicht lustig, sondern so schüchtern, so.
Aber du musst
hat mit Sicherheit auch zugeben, irgendwie einen schwerwiegenderen Hintergrund vielleicht.
Weiß ja, man nicht. Spoiler aber, hat's, aber können wir auch beim nächsten Mal drüber reden. Aber das Konzert auf Mayfield Derby war schon beeindruckend auch. Da war der Parcours der Mur war danach gestanden.
Ja, es war beeindruckend auf eine Art, aber es war auch, ja, also mir persönlich hat es nicht so gut gefallen, aber ich beschäftige mich auf jeden Fall dann mal mit dem Album für nächste Woche. Vielleicht gefällt es mir ja besser, als ich im Moment jetzt aus der ersten Reaktion raus erwarten würde.
Gut, du kennst wahrscheinlich gar nichts, oder, Papa?
Nö, sag mir gar nichts. Bin total, wie immer, werde mir das anhören, werde erstmal völlig ohne irgendwelche Informationen mir ein Bild machen und dann gucken wir mal, was mir dazu einfällt. Ich habe ja die Klassiker Wahl gezogen an der Stelle. Natürlich Billboard 500 Top-Alben angeschaut. Ganz viele Dinge vor 1970 gefunden. Hab gedacht, nee, das kann ich nicht am Anfang. Das wird irgendwann kommen. Also irgendwann wird es tatsächlich kommen. Aber ich habe was genommen, wo ihr mit Sicherheit auch was anfangen könnt und wo draußen die Welt auch was anfangen kann. U2, Achtung Baby. Deutscher Titel, ne? Also.
Okay, dann bin ich gespannt.
Ich auch.
Also U2 sagt mir natürlich was, aber habe ich mich, glaube ich, auch noch, weiß nicht, ob ich noch mal ein ganzes U2-Album durchgehört habe.
Ich sicherlich noch nicht.
Aber da wird es Zeit.
Ja, spannend.
Schauen wir mal.
Dann runden wir die Hausaufgabe ab und kommen zur Neuerscheinung. Da gehe ich ein bisschen in eine überraschende Ecke. Vielleicht, wenn man mich kennt, es geht in die poppigere Radio-Ecke. Es geht um eine Solokünstlerin. Und zwar gibt es als Hausaufgabe von mir die Neuerscheinung von Dua Lipa, Future Nostalgia. Habe ich selbst noch nicht ganz gehört. Kennt man aus dem Radio. Ich habe Dua Lipa vor 2 Jahren, glaube ich, auf dem Lollapalooza in Berlin live gesehen. Finde ich interessant auf jeden Fall. Und bin gespannt, wie das Album auch mir gefallen wird, weil, wie gesagt, auch für mich das erste Mal, dass das Album so hören wird.
Habe ich nur was von gehört, weil unser Bassist von meiner Band hat uns das auch empfohlen in der Bandgruppe, hat geschrieben, sollen wir uns auf jeden Fall mal anhören, weil es wohl relativ viele gute Basslinien gibt in dem Album und er da nach und nach die ganzen Lieder mal durchspielen will. Von daher habe ich jetzt noch einen Grund mehr, beziehungsweise jetzt muss ich es mir auf jeden Fall anhören.
Dua Lipa schon mal gehört, also klar, Logo, kann man nicht entkommen. Kann nichts dazu sagen. Also das wird ganz oft so sein, dass ich nichts dazu sagen kann. Ja. Aber keine Angst, wenn wir wieder live sind, kann ich ganz viel schwätzen.
Ja, prima. dann haben wir, glaube ich, die erste Folge im Kasten. Und vielleicht noch eine kleine Erwähnung am Ende der Folge, so ein Ehrensponsor, ohne dass wir dafür Geld kriegen, unbezahlte Werbung. Der Wein dieser Folge ist der Grauburgunder. Papa, wie hat er dir geschmeckt?
War super lecker, von Metzger, trockener 2019, perfekt.
Herrlich, also der Wein der Folge ist auch hiermit gekürt, wird vielleicht auch eine wiederkehrende Kategorie sein, vielleicht gibt es auch mal das Bier der Folge. Schauen wir mal, wie das in den nächsten Wochen sich entwickeln wird. Also vielen Dank fürs Zuhören für die erste Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, empfehlt es gerne auch weiter. Abonniert uns auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Bye, bye und adios.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.